Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Serafin von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 45.
Aufnahme am 12. Juli, wieder der Mittwochabend. Und wir werden wahrscheinlich am Freitag online gehen, wie eigentlich alle zwei Wochen.
Genau so machen wir es. Terminbedingt nicht am Donnerstag die Aufnahme, weil wir unterwegs sind. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht noch die absoluten Super-News morgen am Donnerstag reinkommen. Aber wir haben schon einen gut gefüllten Köcher dabei, deswegen es dürfte nicht langweilig werden. Steigen wir traditionell mit den Preisen ein. Beim Strom-Terminmarkt zahlt man momentan für das nächste Jahr 132 Euro pro Megawattstunde für das Base-Produkt. Das ist ein gutes Stück günstiger als vor zwei Wochen. Beim Gas hat sich nicht so viel getan. Da liegen wir bei 51 Euro pro Megawattstunde. Eigentlich schon recht stabil. Also da kann man sich wunderbar merken, 50 Euro pro Megawattstunde, 5 Cent pro kWh, da liegen wir momentan beim Gas. Und beim CO2-Preis für nächstes Jahr ging es leicht zurück, aber eigentlich auch recht stabil bei gut 90 Euro pro Tonne.
Soweit die Preise an den Energiemärkten. Der Spiegel hat einen Artikel publiziert, in dem er die Verträge oder die Angebote der Energielieferanten verglichen hat und kommt zu dem Ergebnis, dass jetzt schon wieder Stromtarif für Privatkunden unter 30 Cent angeboten werden. Das liegt unter dem Niveau der Vorkrisenzeit.
Das ist beachtlich. Wie kann das sein, wenn die Strompreise ja doch noch deutlich über dem Preis vor Krise liegen, also die Großhandelspreise? Hier nicht vergessen, es wurde ja im Rahmen der Krise die EEG-Umlage abgeschaffen und das hat ja in der Vergangenheit viel ausgemacht, ungefähr 6 Cent. Also dadurch ist es jetzt auch wieder mit den neuen Großhandelspreisen möglich, die entsprechend Strom günstig anzubieten. Hier vielleicht ein kleiner Verbrauchertipp. Mir hat heute jemand bei einem Termin erzählt, dass für Neukunden im Versorgungsgebiet eben ein sehr günstiger Tarif ist und für die Bestandskunden immer noch ein sehr hoher Tarif gilt, also irgendwie um die 50 Cent. Und für die Neukunden war es in dem Fall 38 Cent, also ist nicht überall so günstig. Und er hat dann erzählt, er hat dann einfach beim Versorger angerufen, gesagt, wie kann das sein? Und sie so, ja, alles klar, kein Problem, kriegen sie auch. Also einfach mal prüfen im Versorgungsgebiet, ob Neukunden einen günstigen Tarif kriegen und mal anrufen, ob man den nicht auch haben kann.
Vor allem viele Kunden sind ja in die Grundversorgung gerutscht damals und die bleiben ja jetzt erstmal, wenn sie nicht aktiv werden, oder? Also war es bei mir zumindest. Genau. Ich müsste mal anrufen und sagen, hey, gibt's eigentlich noch andere Tarife oder gibt's wieder andere Tarife?
Genau, man kann ja jederzeit aktiv dann wechseln. Genau, Grundversorgung sind ja die reingerutscht, die sozusagen bei einem Versorger unter Vertrag waren, der dann pleite gegangen ist. Das war ja ein großes Thema, dass die dann im Prinzip aufgefangen werden mussten. Steigen wir ein in die Nachrichten und die größte Nachricht machen wir besonders kurz, weil ich glaube, es kann keiner mehr hören. Abstimmung zum Gebäudeenergiegesetz wurde eben aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils verschoben. War einfach zu wenig Zeit, sich dort einzuarbeiten. Kommt dann nach der Sommerpause. Und das war's heute mit dem Gag.
Auch ein Gag, aber weniger prominent ist das Geschehen ist bei dem Energieeffizienzgesetz. Das Energieeffizienzgesetz war weniger prominent in den Medien, ist aber nicht minder wichtig. Da ging es um die Ziele zur Energieeinsparung, Endenergieverbrauch in Deutschland. Also man wollte dort feste Ziele bis 2030, 2040 festlegen. Bis dahin wollen wir so und so viel Prozent weniger Energie verbrauchen.
Vielleicht ganz kurz nochmal, warum das so zu Aufruhr gesorgt hat und neu war, weil Energieeffizienz ist ja erstmal sozusagen Input-Output als Quotient und natürlich kann man immer effizienter werden und trotzdem absolut mehr verbrauchen und das war sozusagen das Novum, dass man gesagt hat, das ist zwar schön, dass ihr effizienter werdet, wenn ihr unterm Strich aber mehr verbraucht, weil ihr mehr produziert, dann hilft uns das nichts auf dem Weg zum Klimaschutz, deswegen hier erstmal der neue Ansatz, absolute Einsparziele. Und da gingen natürlich viele auf die Barrikaden, weil sie gesagt haben, Moment mal, wenn wir alles tun, aber einfach wirtschaftlich erfolgreich sein, dann könnt ihr doch nicht immer noch sagen, wir haben nicht genug getan.
Dieses Gesetz ist letzte Woche in den Bundestag gekommen zur finalen Abstimmung. Es waren aber leider zu wenig Abgeordnete da, um dann schlussendlich über das Gesetz abstimmen zu können. Davor war das Gesetz aber bereits in den Ausschüssen und dort wurden nochmal wesentliche Änderungen bestimmt. Wir hatten den Inhalt schon mal grob skizziert. Der erste Teil sind diese Einsparungsziele, diese absoluten. Es gibt aber ebenfalls Regelungen für Kommunen, für Rechenzentren und für die Industrie. Dort gab es noch kleinere Änderungen hier und dort. Ich möchte nochmal zwei herauspicken, nämlich aus dem Bereich der Industrie. Dort gibt es eine Pflicht zur Abwärmenutzung, soweit diese zumutbar ist. Das war bisher sehr unkonkret. Jetzt wurde es etwas konkretisiert, nämlich es wurde ein Zusatz hinzugefügt. Die Zumutbarkeit muss unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und betrieblicher Belange geprüft werden. Gut. Zweiter Punkt, die Nachweispflichten und Bestätigungspflichten für unwirtschaftliche Maßnahmen sind weggefallen. Und der dritte, vielleicht wesentlichste Grund, ist die Absenkung der Auslöseschwelle für die Verpflichtung zur Einführung der Energiemanagementsysteme nach ISO 50001. Also es war bisher geplant, dass alle Unternehmen, die mehr als 15 Gigawattstunden Energie verbrauchen, ein Energiemanagementsystem einführen müssen. Jetzt müssen es alle Unternehmen, die mehr als 7,5 Gigawattstunden verbrauchen, also deutlich mehr Unternehmen.
Das wird einige betreffen, ja. Und von unseren Projektpartnern haben ja schon viele die ISO 50001, aber das betrifft dann doch einige des produzierenden Gewerbes, ja.
Also nochmal, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, es sollte verabschiedet werden, wird aber wahrscheinlich jetzt nach der Sommerpause nochmal in den Bundestag kommen.
Ja, und hier vielleicht nochmal zur Einordnung unseres Einstiegs in das Thema. Also es ist natürlich richtig, dass insgesamt der Endenergieverbrauch gesenkt werden muss, insbesondere wenn dieser Endenergieverbrauch fossil getrieben ist. Also da kommt das Ganze her. Also es bringt dem Klima und der Welt natürlich nichts, wenn wir alle immer effizienter werden, aber unterm Strich immer mehr verbrauchen, weil wir einfach immer mehr Produkte herstellen. Und wo kamen diese Einsparziele her? Das ist ziemlich genau in diesem Korridor, wenn man sich all die Szenarien anschaut, Zielszenarien bis 2045, Klimaneutralität Deutschland und dann schaut, wo stehen wir dann 2030 in diesen Szenarien? Da ist nicht viel auseinander beim Endenergieverbrauch und dann hat man gesagt, okay, da müssen wir wohl landen. Aber korrekt ist natürlich, es wird halt dann Äpfel mit Birnen verglichen, weil natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel elektrifiziere und viel Strom verbrauche und dieser Strom grün hergestellt wird, dann ist es natürlich auch wieder im Sinne des Klimaschutzpfads. Und deswegen war das natürlich groß umstritten, diese absoluten Einsparziele hier mit reinzunehmen. Wenn wir schon bei der Industrie sind, anderes Thema, was auch viele wahrscheinlich nicht schmecken wird. Und zwar im neuen Haushaltsentwurf der Ampel stehen ja ein paar Einsparmaßnahmen drin und unter anderem soll dort wohl auch der Spitzensteuerausgleich für die Industrie gestrichen werden. Und das ist dann besonders relevant für die Industrie, die energieintensiv ist. Vielleicht hier für alle nochmal zum Abholen, worum es da eigentlich geht. Die älteren Semester werden sich erinnern, es wurde mal eine Ökosteuer eingeführt und an sich ein ganz naheliegendes Konzept. Man hat gesagt, hey, Arbeit ist teuer, entlasten wir die Arbeit. Da wurden dann die Rentenbeiträge gesenkt und im Gegenzug zur Gegenfinanzierung wurde dann eine Stromsteuer, also Ökosteuer eingeführt. Und dann hat man wiederum gesagt, also Energie wurde teurer, man soll ja Energie sparen, Arbeit wurde billiger, also ein guter Trade-off an solches unter den damaligen Randbedingungen. Und dann hat man gesagt, okay, aber die Unternehmen, die hohe Energiekosten haben und vielleicht gar nicht so viel Personalkosten haben, die werden ja übermaßen belastet. Und denen hat man gesagt, okay, ihr könnt hier 90% wieder einsparen, diesen Spitzensteuerausgleich, wenn ihr hier entsprechend auch Maßnahmen durchführt, euch um die Effizienz kümmert und das dadurch anregt, aber gesagt hat, die würden sonst zu stark belastet werden. In Summe geht es hier um 1,7 Milliarden Euro, also keine kleine Nummer. Und für die ein oder andere Industrie macht das natürlich schon ganz schön viel was aus. Also gerade für die sehr energieintensive Industrie, wo es ja wirklich auf jede Nachkommastelle dann bei der Produktion ankommt.
Wir wechseln zum Verkehrssektor. Wissing hat ein neues Förderprogramm für Ladesäulen angekündigt. In Summe sollen 900 Millionen Euro mobilisiert werden und dieses Geld soll aus dem Klimatransformationsfonds stammen. 500 Millionen Euro von diesen 900 Millionen Euro sollen den privaten Haushalten zugutekommen, und zwar zur Förderung von Ladestationen, von Photovoltaikanlagen und von Speichern, die man zu Hause installiert. Also insgesamt soll diese Förderung dann den eigenen Stromverbrauch anreizen. Also, dass man auch den Strom, den man mit der Photovoltaikanlage tagsüber produziert, dann auch bestmöglichst selbst verbrauchen kann und nicht zurück ins Netz einspeist. Die restlichen 400 Millionen Euro gehen in den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur und auch in den Netzanschluss für den Betrieb von gewerblich genutzten PKWs.
Eine weitere Ausgabe, die muss natürlich wieder finanziert werden. Und du hast gesagt, Klimatransformationsfonds, da muss Geld rein. Und da ist es wohl so, dass in den Haushaltsverhandlungen, also ich habe jetzt auf die Schnelle auch keine andere Quelle gefunden, das war ein Newsletter von Berlin Table, und da wurde gesagt, dass im Rahmen dieser Verhandlungen man wieder zurück auf den eigentlichen Pfad vom CO2-Preis will. Hier nochmal kurz die Erinnerung. Hier wurden ja die Erhöhungen vom Bundesemissionshandelsgesetz, BEHG, wegen der Krise ausgesetzt. Und hier wurde wohl gesagt, dass dann ab 2024, also ab nächsten Jahr, der Preis wieder auf 45 Euro springen soll. Aktuell 30 Euro und nicht wie ursprünglich vereinbart 35 Euro pro Tonne. Und das macht eine Menge aus im Bundeshaushalt, beziehungsweise ist ja nicht direkt im Haushalt, aber in diesem Klimatransformationsfonds, mit dem dann wieder solche Maßnahmen finanziert werden können. Und was bedeutet das für den Verbraucher? Dieser zusätzliche Anstieg würde dann ungefähr beim Benzin und Diesel ein Plus von 4-5 Cent pro Liter ausmachen und beim Erdgas ungefähr 0,3 Cent pro kWh.
Das Geld, das in diesen Fonds fließt, wird dann eben zum einen für neue Förderprogramme, wie beispielsweise diese Ladensäulen, genutzt, aber auch bestehende Förderprogramme speisen sich daraus, wie zum Beispiel das BEG, die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Die wurde zu Beginn des Jahres eingeführt für serielle Sanierung. Was ist serielle Sanierung? Meinem Verständnis nach ist serielle Sanierung die Sanierung von Gebäuden mit Dämmungsmaterial, was man nicht an der Baustelle hergestellt hat, sondern woanders und dann zur Baustelle hin transportiert und relativ fix die Gebäude mit diesem Dämmmaterial dann sanieren kann.
Richtig, genau. Und da wird eine große Hoffnung reingesetzt, weil in allen Szenarien geht man eigentlich davon aus, dass die Sanierungsrate jetzt relativ schnell verdoppelt werden muss. Das ist kein Novum. Ich glaube, als ich mit dem Job hier angefangen habe, hieß es auch schon immer, wir müssen die Sanierungsrate verdoppeln. Das Problem ist, es hat jetzt 20 Jahre nicht funktioniert. Ja, so lange bin ich schon im Job. Und jetzt muss es funktionieren und deswegen muss man auf solche Lösungen setzen. Wen das Ganze vielleicht ein bisschen tiefer interessiert, hier vielleicht mal ein Hörertipp. Und zwar weiß ich, dass ich damals noch eine Folge von Endpower, ein bisschen her ist es schon, Folge Nummer 69 mit Emanuel Heisenberg gehört habe. Er ist CEO von EcoWorks und die haben genau diese serielle Sanierung als Geschäftsmodell.
Und was ist die Nachricht? Die DENA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie die Anteile der seriellen Sanierung an den gesamtgeförderten Vorhaben im Bereich des Effizienzhauses 55 und 40 vergleicht von diesem Jahr zu letztem Jahr. Und die serielle Sanierung lag letztes Jahr mit einem Anteil von 2% noch relativ niedrig. Und jetzt ist sie deutlich gestiegen, sie liegt bei 16%. Also sie gewinnt deutlich an Bedeutung.
Ja, würde ich jetzt mal als Good News verbuchen. Sehr schön. Wechseln wir auf die EU-Ebene und hier gab es eine Meldung, dass die EU Zertifikate für die Entnahme von CO2 aus der Luft vergeben möchte. hört sich kompliziert an. Worum geht's? Vielen Szenarien setzt man auch auf Direct Air Capture, das heißt aus der Luft CO2 abtrennen. Entweder um es danach als Rohstoff zu verwenden, wir brauchen ja auch in bestimmten Bereichen CO2, oder dann einzuspeichern. Und hier ist es jetzt so, dass der Energieausschuss für diese Empfehlung gestimmt hat, die auch die Verordnung der Kommission unterstützt. Die Verordnung stammt noch aus dem vergangenen Jahr, hat man bis jetzt noch nicht drüber berichtet und eben geregelt jetzt, wie das Ganze zertifiziert werden kann, wenn CO2 eben aus der Luft entnommen wird. Hier soll ein komplett neues System aufgebaut werden. Das heißt, es sind jetzt nicht die klassischen CO2-Zertifikate, über die wir auch immer am Anfang sprechen, die im Rahmen des ETS auktioniert werden, die gehandelt werden können, sondern eben nicht handelbar und ein neues System. Da muss man noch abwarten, wie das konkret umgesetzt wird. Genau, wichtig ist eben, dass diese CO2-Mengen dann tatsächlich eingespeichert werden, also nicht wieder in Umlauf gebracht werden. Und man behält diese Zertifikate auch nur so lange, wie es eben eingespeichert wird, also falls es irgendwann wieder rausgeholt wird. Und eine weitere Voraussetzung, wieder die berühmte Additionalität, also es muss wirklich zusätzlich passieren.
Genau, und die Besitzer solcher Zertifikate können dann finanzielle Anreize erhalten über staatliche Beihilfen etc. Nächste Meldung, wir switchen zum Netzausbau in Deutschland. Wir hatten in den letzten Folgen Nachrichten zum NEP, nämlich dem Netzentwicklungsplan, der den Netzausbau der Übertragungsnetze regelt. Übertragungsnetze, das sind die Netze mit den dicken Leitungen. Verteilnetze, das sind die Leitungen, die dann hin zu den Endverbrauchern führen. Und der NAP, also der Netzausbauplan, regelt den Netzausbau für eben diese Verteilnetze. Also wir haben NEPs mit E für die Übertragungsnetze und NAPs mit A für die Verteilnetze.
Und die NAPs sind jetzt neu.
Die NAPs sind jetzt neu. Es gab eine Novelle, ich weiß nicht aus welchem Jahr genau, die besagt, dass jetzt erstmal zu 2024 ein NAP entwickelt wird. Und Voraussetzung für diesen NAP ist ein Szenariorahmen, der jetzt veröffentlicht wurde. Ein Szenariorahmen regelt die Rahmenbedingungen für solche Netzentwicklungspläne bzw. Netzausbaupläne jetzt. Da steht dann drinnen, wie hoch ist der Verbrauch an den verschiedenen Orten, welche Ausbauzahlen der erneuerbaren Energien haben wir oder wie entwickelt sich die Elektromobilität. Und aufbauend darauf entwerfen dann die Verteilnetzbetreiber ihr Netz und sagen, okay, so viel bauen wir, so viel kostet das, da seht ihr es.
Ja, es, genau, früher hieß das doch meines Erachtens Zielnetzplanung, aber wahrscheinlich nicht eben exakt in diesem rollierenden System mit den 2 Jahren. Das hat dann jeder Netzbetreiber wohl individuell durchgeführt, aber da muss ich nochmal nachfragen, was jetzt exakt der Unterschied zwischen Zielnetzplanung und NAP dann ist.
Ja. Also so wie ich es verstanden habe, diese NAPs und NEPs, die werden beide im 2-Jahres-Rhythmus erstellt und immer abwechseln und bauen dann aufeinander auf den jeweilig anderen Szenario-Rahmen auf.
Macht Sinn, ja. Gut, ganz andere Nachricht. Und zwar wurde ein Investor gefunden für die Elektrolyse in Lubmin, also für dieses Elektrolyse-Projekt. Und das ist ein ziemlich fettes Projekt. Hier geht es um 100 Megawatt Elektrolyse in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Investor ist die Foresight Group. Und hier soll eben dieser 100 MW Elektrolyseur gebaut werden und später sogar auf 1 Gigawatt skaliert werden. Also das ist die erste Ausbaustufe. Und in dieser ersten Phase sollen bereits 200 Gigawattstunden Wasserstoff beziehungsweise umgerechnet 6000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr produziert werden. Das Invest, was jetzt gefunden wurde, jetzt erstmal bezieht sich auf die Entwicklungsphase. Die finale Investitionsentscheidung für die ganze Hardware, für die konkrete Umsetzung wird dann 2023 erwartet.
Also eine beachtliche Größe der Elektrolyse für deutsche Dimensionen. Wenn wir jetzt nach Spanien schauen, da hat Luis Ignacio Parada, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, eine interaktive Karte auf LinkedIn gepostet. Und die Projekte bzw. die Projektliste in Spanien ist ziemlich beeindruckend. Wenn man die Projekte aufsummiert bis 2024, ergeben die ein Volumen von 8 Gigawatt und bis 2026 sogar 11 Gigawatt. Also in Spanien sind wirklich sehr viele Projekte und sehr ambitionierte Projekte in den Startlöchern. Wir verlinken mal den LinkedIn-Post, falls euch das interessiert.
Ja, ist gut, dass da was vorangeht. In unseren Szenarien sehen wir ja auch immer relativ hohe Importe aus Spanien Richtung Deutschland, weil in Spanien eben die Bedingungen für erneuerbaren Strom sehr, sehr günstig sind und die Fläche auch dort ist und dann hier ein Export von Spanien Richtung Deutschland passiert. Wir hatten ja auch über das Pipeline-Projekt Richtung Marseille berichtet. Also da fügt sich wieder ein weiteres Puzzleteil zum anderen. Ja, wenn wir beim Wasserstoff sind, heute gab es tatsächlich so eine Art Breaking News. Wir haben es bei Energate gelesen, dass hier wohl eine Einigung für die Überarbeitung der nationalen Wasserstoffstrategie vorliegt. Also Energate liegt wohl dieses Papier vor. Darauf wird ja schon länger gewartet und angeblich soll jetzt bis Ende des Monats, Ende Juli, wirklich die neue nationale Wasserstrategie kommen. Und ja, hier nochmal der erwartete Bedarf an Wasserstoff bis 2030 wird hier irgendwie roundabout bei 95 bis 130 Terawattstunden gesehen. Und auch hier wird nochmal bestätigt, das meiste wird aus Importen gekommen. Das wird dort auch berücksichtigt. Das heißt, hier wird es eine konkrete Importstrategie geben. Hier werden dann wohl erstmal die Eckpunkte für diese Importstrategie festgehalten. Sie sehen den Import außereuropäisch vor allen Dingen über dem Seeweg. Und innerhalb Europas über diesen European Hydrogen Backbone, wir haben es ja gerade schon gesagt, für Spanien ganz wichtig, dass hier auch für die anderen Märkte in Europa dann perspektivisch produziert wird und perspektivisch dann eben über diesen European Hydrogen Backbone, das den anderen Ländern zur Verfügung gestellt wird. Und es soll wohl auch so eine Art Wasserstoffbeschleunigungsgesetz kommen, weil bis 2030 so viel Zeit ist nicht mehr und ähnlich wie bei den LNG-Terminals soll hier ein Gesetz begleitend kommen, damit diese Infrastrukturprojekte, die notwendig sind, eben besonders schnell genehmigt und umgesetzt werden können. Was nicht mehr drin steht, was ja für viel Aufruhr gesorgt hat, was, glaube ich, auch mehrmals bei uns im Podcast vorkam, ist diese staatliche Wasserstoffnetzgesellschaft, dass man gesagt hat, hey, wir brauchen ein entsprechendes Wasserstoffnetz in Deutschland und das soll nicht die Gasnetzbetreiber machen, das soll sozusagen staatlich gemacht werden, eine eigene Gesellschaft. Das ist wohl in dem Rahmen dieser Strategie nicht mehr vorgesehen.
Ein Hauptteil des Wasserstoffes soll importiert werden, das heißt von der Grenze bzw. vom Hafen muss es irgendwie zum Endverbraucher gebracht werden. Und jetzt hat die Deutsche Bahn eine Pressemeldung veröffentlicht, in der sie sagt, hey, das können wir auch. Es muss nicht unbedingt nur das Kernnetz sein, auch die Bahn kann auf Kesselwägen oder Containerwägen Wasserstoff bzw. dessen Derivate an den Endkunden transportieren. Sie sagen nach eigenen Angaben, dass sie 20% des benötigten Wasserstoffs transportieren können und schon relativ weit mit den Technologien sind. Wasserstoff und dessen Derivate, die Bahn hat in der Pressemeldung Lösungen gezeigt, zeigen schon so ungefähr, sehen die Containerwegen aus für Ammoniak, Methanol, für den flüssigen Wasserstoff und für den gasförmigen Wasserstoff.
Genau, aber perspektivisch sollen natürlich die großen Mengen über ein Pipeline-Netz transportiert werden. Und hier gab es ja jetzt den Auftrag an die Fernnetzbetreiber, hier dieses potenzielle Kernnetz zu definieren, vorzuschlagen. Das wurde jetzt veröffentlicht, gibt es eine schöne Karte, haben wir in den Shownotes auch entsprechend verlinkt. Und hier wird jetzt zur Konsultation aufgerufen. Jeder kann das entsprechend kommentieren und zwar bis zum 28.07. Und die entsprechenden Kommentare, Einwände etc. werden dann noch Berücksichtigung finden in der Finalisierung. Veröffentlicht wurde das Ganze vom FNB Gas, dem Verband für die Fernnetzbetreiber. Und hier geht es im Großen und Ganzen um 11.200 Kilometer, wobei das meiste entsprechend Umwidmungen sind und wahrscheinlich das Netz auch nochmal, wenn man es wirklich dann optimiert, ein bisschen kleiner wird. Insgesamt wurden 309 Projekte hier berücksichtigt. Es geht um eine Einspeiseleistung von gut 100 Gigawatt, die vor allen Dingen dann eben auch durch Importe gedeckt werden, wie wir oben gesagt haben. Und insgesamt könnte durch dieses Netz auch eine Ausspeiseleistung von 87 Gigawatt bereitgestellt werden. Wie gesagt, hier kann momentan jeder nochmal Stellung nehmen, aber es ist schon ganz interessant, auch einfach mal auf die Karte zu gucken, weil es gibt natürlich demnach auch ein paar Regionen in Deutschland, wo der Wasserstoff entsprechend spät wohl kommen wird, wenn er dann kommt. Passend zu den ganzen Wasserstoffmeldungen noch ein kleiner Lesetipp, und zwar hat der BDEW ein Diskussionspapier veröffentlicht zum Marktdesign für Wasserstoff, in den Shownotes verlinkt.
Wir schließen mit einer Meldung zum Thema Kreislaufwirtschaft, Batterieproduktion, das beides kombiniert in einem neuen Werk von der BASF. Sie haben eine Kathodenfabrik in der Lausitz eröffnet. Dort wird Kathodenmaterial hergestellt, das kam bisher größtenteils aus dem asiatischen Raum, und dieses Werk alleine soll Material für 400.000 Autobatterien pro Jahr herstellen. Und neben dieser Produktion aus Primärrohstoffen soll es auch eine Anlage zum Recycling von Batterien geben. Und wie recycelt man Batterien? Eigentlich relativ einfach. Man entlädt diese, dass da keine Energie mehr drin ist. Und dann schreddert man die Batterien. Wenn man die schreddert, dann entsteht etwas, was man schwarze Masse nennt. Und diese schwarze Masse kann man dann wieder aufbereiten und man gewinnt die Rohstoffe wie Lithium, Nickel, Mangan oder Kobalt, die man dann wieder als Rohstoffeinsatz zur Produktion der neuen Batterien benutzen kann. Das findet also alles in diesem Kathodenwerk statt. Genau, wurde gefördert auch mit 175 Millionen Euro. 375 Millionen Euro hat die BASF selbst investiert.
Damit sind wir durch mit den Meldungen. Abschließend noch zwei Lesetipps. Und zwar die Agora hat ein Impulspapier veröffentlicht zur Transformation der Chemie. Hier eben muss vor allen Dingen elektrifiziert werden, flexibilisiert und Kreislaufwirtschaft verstärkt werden. Und natürlich auch beim dem Thema Rohstoffe auf Erneuerbare gesetzt werden, nicht nur im Bereich der Energie.
Der letzte Tipp ist kein Lesetipp, sondern ein Newsletter der Plattform Streams. Den wir verlinken mal die letzte Ausgabe. Das ist eine Zusammenfassung aller wissenschaftlichen Publikationen zum Thema Energie, die auf diese Plattform hochgeladen werden. Also eine sehr umfassende Übersicht. Genau, wer da mal noch mehr Lesestoff braucht, gerne diesen Newsletter abonnieren.
Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.